Ja, ich möchte alle nochmal heute recht herzlich begrüßen zu der etwas eigenartigen Bibelstunde. Auch wenn wir uns nicht sehen, aber wir dürfen uns hören und ich dann mit der Technik, dass wir es auch damit ermöglichen, dass wir auch in dieser Zeit uns am Wort erbauen dürfen und gemeinsam dieses Wort hören dürfen. Möge der Herr jetzt uns segnen, wie es Simon schon gebetet hat. Mir die Weisheit geben und die Kraft und euch die Konzentration für den Bibelstoff. Ja, wir sind im 1. Mosebuch, befinden uns im Kapitel 14. Wir haben es schon zur Hälfte bearbeitet und gelesen, aber um uns einfach nochmal einzustimmen auf dieses Kapitel, werde ich das ganze Kapitel nochmal von vorne bis hinten jetzt lesen. Und es geschah zur Zeit Amraphels, des Königs des Sinn von Sinjar, Ariochs, des Königs von Elasar, Kedolaomers, des Königs von Elam und Tideals, des Königs der Goim, dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birsa, dem König von Gomorra, und mit Sinab, dem König von Adama, und mit Zemeber, dem König von Zeboim, und mit dem König von Bela, das ist Zoar. Diese verbündeten sich im Tal Sidim, wo jetzt das Salzmeer ist. Sie waren 12 Jahre lang Kedolaomer untertan gewesen, aber im 13. Jahr fielen sie von ihm ab. Darum kamen Kedolaomer und die Könige, die es mit ihm hielten, im 14. Jahr und schlugen die Rephaiter, die in Astaroth, Kanaim und die Susiter in Ham und die Emiter in der Ebene Kiriatim. Und auch die Huriter auf ihrem Bergland Seir, bis nach El Paran, das an der Wüste liegt. Danach kehrten sie um und kamen nach En-Mishpat, das ist Kadesh, und schlugen das ganze Gebiet der Amalekiter, dazu die Amoriter, die in Hazezon-Tamar wohnten. Da zog der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von Adama, der König von Zeboim und der König von Bela, das ist Zoar, zum Kampf aus. Und sie stellten sich zur Schlacht auf im Tal Sidim. Gegen Kedolaomer, den König von Elam, und Tideal, den König der Goyim, und Amraphel, den König von Sinjar, und Arioch, den König von Elasar, 4 Könige gegen 5. Das Tal Sidim hatte aber viele Asphaltgruppen, und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen dort, und wer übrig blieb, floh ins Bergland. Und jene nahmen alle Habe von Sodom und Gomorra und alle ihre Nahrung und zogen davon. Sie nahmen auch Lot mit sich, den Sohn von Abrahams Bruder, und seine Habe, denn er wohnte in Sodom, und er zog davon. Es kam aber ein Entflohener und sagte es Abraham dem Hebräer, der bei den Terebinden Mamres wohnte, des Amorites, der ein Bruder von Eschkol und Aner war. Diese waren Abrahams Bundesgenossen. Als nun Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen sei, bewaffnete er seine 318 erprobten Knechte, die in seinem Haus geboren waren, und jagte denen nach bis Dan. Und er teilte seine Schar nachts auf und überfiel sie mit seinen Knechten und schlug sie und verfolgte sie bis nach Hoba, das zur Linken von Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder, auch Lot seinen Bruder, und dessen Habe, die Frauen und das Volk brachte er ihr wieder. Als aber Abraham von der Schlacht gegen Kedolaomer und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen in das Tal Shave, das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei, und er war ein Priester Gottes, des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den 10. von allem. Und der König von Sodom sprach zu Abraham, gib mir die Seelen, und die Habe behalte für dich. Abraham aber sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zum Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich, nur was die Knechte gegessen haben und der Teil der Männer Aner, Eschkol und Amramre, die mit mir gezogen sind. Sie sollen ihren Anteil haben. Ja, das war jetzt mal das ganze Kapitel. Und wie gesagt, wir kamen bis zum Vers 12 und machen heute jetzt weiter mit dem Vers 13. Wir beginnen jetzt mit dem Vers 13. Es kam aber ein Entflohener und sagte es Abraham, dem Hebräer, der bei den Terebinden Mamres wohnte, des Amoriters, der ein Bruder von Eschkol und Aner war. Diese waren Abrahams Bundesgenossen. In diesem Vers hören wir, wie und von wem Abraham die Nachricht von der Schlacht im Tal Siddim und auch die Nachricht von der Gefangennahme seines Bruders und Neffen Lot erhalten hat. Und sicher war dem Entflohenen der Schlacht Abraham bekannt. Denn im Weiteren benennt der Entflohene nämlich Abraham den Hebräer. Diese erste Bezeichnung im Alten Testament war eine ethnische Identifikation der Volkszugehörigkeit mit dem Ursprung in 1. Mose 10, 21. Und in diesen Vers schlagen wir jetzt mal kurz auf. Lesen wir gemeinsam, oder ich lese ihn vor, ihr dürft nachlesen. 1. Mose Kapitel 10, der Vers 21. Auch Sem wurden Kinder geboren, ihm, dem Vater aller Söhne Hebers, dem älteren Bruder Japhets. Also hier hören wir zum ersten Mal jetzt, oder wir hören hier, dass die Söhne Hebers, von denen stammt jetzt der Begriff Hebräer ab. Und es war die Heilslinie von Sem. Und diese Entflohene überbrachte Abraham diese schlechte Botschaft. Weiter hören wir, wo Abraham sich aufhielt. Er wohnte in den Zelten und den Terebinden, in einem Hain, der dem Amoriter Mamre gehörte, einem Bruder von Eschkol und Aner. Dass es sich bei Mamre um einen Menschen und keinen Ort handelt, entnehmen wir dem Vers 24. Lesen wir Vers 24 in diesem Kapitel. Nichts für mich, nur was die Knechte gegessen haben und den Teil der Männer Aner, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind. Sie sollen ihren Anteil nehmen. Also daraus erkennen wir jetzt, dass es der Mamre eine Person war und nicht ein Ort. Zu Mamre und seinen beiden Brüdern Eschkol und Aner gibt es keine weiteren Aussagen mehr in der Schrift. Aber aus verschiedenen Stellen der Schrift entnehmen wir, wo Mamres Terebintenhain war. Er lag im Gebiet von Hebron. Wo lesen wir das? Ja, lesen wir doch nochmal den letzten Vers vom letzten Kapitel. 1. Mose 13, der Vers 18. Da heißt es, da brach Abraham auf, kam und wohnte bei den Terebinden Mamres in Hebron und baute dort dem Herrn einen Altar. Also hier hören wir, er wohnte bei den Terebinden Mamres in Hebron. Also wissen wir hier, es war im Gebiet Hebron. In welcher Form diese drei Amoriter nun Bundesgenossen von Abraham waren und wo und wie ein Bund mit ihnen geschlossen wurde, erfahren wir leider nicht in der Schrift. Es entzieht sich unserer Kenntnis. Und so wollen wir jetzt weiterfahren mit dem Vers 14. Als nun Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen sei, bewaffnete er seine 318 erprobten Knechte, die in seinem Haus geboren waren, und jagte jenen nach bis dann. Ja, in diesem Vers hören wir jetzt von einem bisher außergewöhnlichen Verhalten von Abraham. Der Mann des Friedens, Abraham, wird nun zum Mann des Krieges. Und sowohl für Krieg als auch im Frieden war Lot die Ursache. Also Lot war die Ursache, dass die Trennung geschah, als sie zu große Herden hatten und zu viel Volk. Jetzt da ist er die Ursache, dass Abraham in Krieg zieht, dass er denen nachjagte, die ihn gefangen genommen haben. Und aufgebracht wurde Nachricht über die Entführung seines Bruders und Neffen mit seinem ganzen Anhang, greift er in seiner Nächstenliebe zum Angriff auf diese Invasion. Ohne zu zögern bewaffnet Abraham 318 seiner besten Männer. Und so bekommen wir hier gleich einen Einblick in Abrahams Haushalt. Wenn er eine so große Auswahl treffen konnte, wie groß muss dann die ganze Sippe gewesen sein, die er führte? Ja, mit dieser Auswahl unter der Unterstützung von Eschkol und Aner und Mamre jagte er nun diesen mesopotamischen Königen nach, und zwar bis nach Dan. Sehen wir uns die Fakten und den Ablauf des Geschehens auf der Karte an. Und so bitte ich jetzt, Simon, die Karte zu zeigen. Wer jetzt die Möglichkeit hat, mit dem Laptop dabei ist, der sieht jetzt die Karte. Leider die Telefonhörer leider nicht. Und wer die Karte jetzt sieht, es ist die grüne Linie, das ist dieser Weg der vier Könige und ihrem ganzen Gefolg, ihrem Kriegsheer. Wir kommen von rechts oben, von Damaskus über Ashtaroth. An der rechten Seite kommen wir diesem Hoheitsgeweg oder diesem Weg der Könige oder der Straße der Könige kommen wir hier runter. Oder es ist der Handelsweg, der früher gewesen. Und wir kommen hier jetzt nach Süden, gingen jetzt bis an den Persischen Golf. Dort haben sie jetzt alle, die jetzt ihnen in den Weg kamen, das waren die Rephaiter, Susimiter und die Emiter und so weiter, Hortis, die sind alle geschlagen worden von diesem Riesenheer und sie kehrten um und kamen dann über Kadesh Barnea wieder ins Tal Siddim, wo jetzt dieser Kampf stattgefunden hat. Und weiter zogen sie dann auf der Westseite, also auf der linken Seite des Toten Meeres, wieder nach Norden, um dann wieder über Dan, das ist in der Karte ganz oben noch eingezeichnet, dann nördlich vom See Genezareth und wollten dann über die Damaskus dann wieder zurück in ihr Heimatland. Soweit jetzt ganz kurz beschrieben der Weg. Und wir wissen jetzt, die Karte kann man auch nochmal sehen, dass wo das jetzt stattfindet. Also im Norden vom Toten Meer, da liegt etwas, das ist schlecht zu erkennen auf der Karte, dort liegt Jerusalem. Und dann flohen sie weit oder zogen sie weiter nach Norden, nach Dan. Und Abraham verfolgte sie bis dorthin. Und wir sehen jetzt da, dass er eine Unterstützung hatte, und zwar von Eschkol und seinen Männern. Und nun sehen wir jetzt auch weiter, was können wir daraus jetzt lesen, aus diesem Plan. Die Schlacht, die fand im Tal Siddim statt, der heutigen Südspitze des Toten Meeres. Also wenn wir die Karte sehen, das ist ganz unten im Tal Siddim, das ist angrenzende Tal. Und Abraham wohnte unter den Terebinden von Mamre, dem Amoriter, das ist bei Hebron. Wir sehen es auf der Karte etwa im oberen Drittel des Toten Meeres. Und Abraham jagte ihnen nach bis Dan, das ist also nördlich vom See Genezareth auf der Karte. Die jetzt am Telefon sind, vielleicht können Sie sich dies vorstellen. Und die ganze Strecke jetzt von Bethel bis Dan, das beträgt ganz grob gesagt ungefähr 180 Kilometer. Also da sehen wir schon einmal, das ist keine kurze Strecke, das ist eine ganz schön weit. Und Vers 15, und er teilte seine Schar nachts auf und überfiel sie mit seinen Knechten und schlug sie und verfolgte sie bis nach Hoba, das zur Linken von Damaskus liegt. Nun wurde Abraham noch zum Strategen, indem er seinen Angriff bei Nacht, eine für damalige Verhältnisse absolut abnormale Vorgehensweise, startete und dazu noch seine Leute teilte und von zwei Seiten angreifen ließ. Da kann man sich vorstellen, wie groß der Überraschungseffekt für die siegreichen Könige gewesen sein muss, als Abraham sie nachts und über zwei Flanken dann angriff und sie auch dann schlug. Dieses riesige Heer der vier Könige, die nur Erfolge hatten, wurde von dem kleinen, hoffnungslos unterlegenen Verband von Bauern und von Schafhirten geschlagen unter der Führung von Abram, sodass sie das vermutliche Gebiet Hoba zur Linken von Damaskus flüchteten und dabei nahezu alles zurückließen. Doch Abraham verfolgte sie so noch weitere 70 Kilometer, etwa 70 Kilometer, bis nach Hoba. Und was lehrt uns wieder dieses über Gott? Gott ist treu und hält, was er verspricht. Denn er segnete Abraham. Das haben wir gelesen in 1. Mose 12, Vers 3. Gott ist allmächtig. Er macht das Unmögliche möglich. Und Gott kämpfte für Abraham. Denn diese große Überlegenheit der vier Könige, die Heere der vier Könige, hätten die Abraham-Mitarbeiter keine Chance gehabt. Aber Gott kämpfte für sie. Kommen wir zum Vers 16. Und er brachte alle Habe wieder, auch Lot, seinen Bruder, dessen Habe und die Frau und das Volk brachte er wieder. Dieser Vers zeigt uns jetzt das Ergebnis von Abrahams Schlacht bei Dan und seiner Verfolgungsjagd bis in das Gebiet Hoba, links bei Damaskus. Siehe, geschah aufgrund der überhasteten Flucht der Heere der Könige, dass die Gefangenen und die ganze Kriegsbeute zurückließen, nur um ihr eigenes Leben zu retten. Sie waren so überrascht, dass sie vor lauter Entrüstung einfach die Flucht ergriffen haben, obwohl es so ein riesiges Heer war im Vergleich zu Abrahams, ja, ich würde mal sagen, misslichen Bauern und Mitarbeiter für Heeres. Und so konnte Abraham mit Gottes Kraft und Führung Lot, seinen Bruder und seinen Neffen als Neffen, alle seine Habe sowie die Frauen und alle Gefangenen der Stadtstaaten unversehrt befreien und wieder zurück in ihre Heimat bringen. Und so wie Abraham ungeachtet der Person alle Bewohner der Stadtstaaten befreite und nicht nur seinen Bruder Lot mit seinem Haushalt, so sollen auch wir allen Menschen etwas Gutes tun, so wie wir eben Gelegenheit dazu bekommen oder haben. Das sollen wir aus diesem Sachverhalt wieder lernen. Uns zu Herzen nehmen und danach handeln. Vers 17 nun. Als aber Abraham von der Schlacht gegen Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen, in das Tal Schawe. Das ist das Königstal. Nachdem durch Gottes Gnade und erfolgreichen Feldzug Abrahams gegen Kedorlaomer und seine verbündeten Könige, kehrt Abraham mit allen zurückeroberten Menschen und Gütern wieder zurück. Und auf der letzten Strecke kommt ihnen im Tal Schawe, das ist das Königstal, der König von Sodom entgegen. Zuerst wollen wir in diesem Vers aber jetzt das Thema König von Sodom klären. Lesen wir dazu nochmal den Vers 10. Vers 10 heißt: Das Tal Siddim hatte aber viele Asphaltgruben, und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen dort, und der übrig blieb floh ins Bergland. Ist euch jetzt was aufgefallen? Denkt mal darüber nach. Was steht im Vers 10? Was steht im Vers 17? Klar. Im Vers 10 hören wir, dass die Könige von Sodom und Gomorra geklagen wurden und gefallen sind. Hier in diesem Vers wird uns berichtet, dass Abraham der König von Sodom entgegenkam. Wie kann das jetzt sein? Im Vers 10 ist er gefallen und jetzt im Vers 17 kommt er ihnen entgegen. Ja, eine Möglichkeit gibt es natürlich, aber das könnte so sein, aber ich kann es nicht mehr, die Bibel gibt nicht mehr daraus her. Mit der Beute und den Gefangenen flüchteten die vier Könige in Richtung Heimat bis zum nördlichsten Punkt nach Dan. Und im Gebiet der syrischen Stadt Damaskus wurden sie von Abraham dann eingeholt, ihre Beute wieder beraubt und in die Flucht geschlagen. In der Zwischenzeit könnten Das ist jetzt das Konjunktiv. Könnten die Zurückgebliebenen einen Nachfolger als König gewählt haben in Sodom, sodass nach der Rückkehr Abrahams und der befreiten Gefangenen dieser neu gewählte König von Sodom ihm nun entgegenkam. Ich sage es absichtlich, es könnte. Denn sonst könnten wir nicht sagen, im Vers 10 ist er gefallen und im Vers 17 kommt er ihm entgegen. Aber das ist eine Möglichkeit. Doch nun wollen wir zu den Örtlichkeiten kommen. Wo befindet sich das Königstal? Nahezu alle Ausleger sind sich einig, dass es sich beim Königstal um das Tal Josaphat, einen Teilbereich des Kidron-Tals, handelt, das sich von Jerusalem bis ans Tote Meer erstreckt. Ein Teilbereich des Kidron-Tals trennt den Tempelberg und die Altstadt Jerusalem im Westen vom Ölberg im Osten. Und später sollte sehr wahrscheinlich Absalom seinen Gedenkstein dort aufrichten. Das lesen wir aus 2. Samuel, Kapitel 18, der Vers 18. Schlagen wir mal auf. 2. Samuel, Kapitel 18, der Vers 18. Absalom aber hatte zu seinen Lebzeiten eine Gedenksäule genommen und für sich aufgerichtet, die im Königstal steht. Denn er sprach, ich habe keinen Sohn, um meinen Namen in Erinnerung zu halten. Und so nannte er die Gedenksäule nach seinem Namen und man nannte sie das Denkmal Absalom bis zu diesem Tag. Also hier hören wir, dass in diesem Königstal Absalom eine Gedenksäule errichtet hat. Aber das ist nur zur Nebensache zum Begriff Königstal. Und so kommen wir jetzt zum Vers 18. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Nun tritt ein zweiter König Abraham entgegen und die Infos von diesem und den beiden folgenden Versen überschlagen sich. Doch mal der Reihe nach. Wer war dieser König? Er war König von Salem. Salem ist eine Kurzform von Jerusalem und bedeutet Stadt des Friedens. Und dies lesen wir auch im Psalm 76, den Versen 2 bis 3. Schlagen wir also auf. Psalm 76, Vers 2 und 3. Gott ist in Juda bekannt, sein Name ist groß in Israel. In Salem ist sein Zelt und seine Wohnung in Zion. Also hier hören wir beide Begriffe für Jerusalem, einmal Salem und auch Zion. Aber hier zum Thema Salem. Doch zu dieser Zeit war Jerusalem im Besitz der Jebusiter, den Nachkommen von Kanaans. Und erst viel später wurde sie von David erobert und zur Stadt Davids gemacht. Wo lesen wir das? Auch wieder in 2. Samuel, Kapitel 5, die Verse 6 und 7. Also lesen wir auch da 2. Samuel, Kapitel 5, die Verse 6 und 7. Und der König zog mit seinen Männern nach Jerusalem gegen die Jebusiter, die im Land wohnten. Die aber sprachen zu David und sagten, du wirst hier nicht hereinkommen, sondern die Blinden und die Lahmen werden dich vertreiben. Denn sie dachten, David kann nicht hier hereinkommen. Aber David nahm die Burg Zion ein, das ist die Stadt Davids. Also hier sehen wir, wie die Jebusiter David gelästert haben und gesagt, selbst die Blinden und Lahmen reichen aus, um dich zu vertreiben oder dich zu hindern, in diese Stadt zu kommen. Aber David nahm die Burg Zion ein und nannte sie dann Stadt Davids. Und dieser König von Salem Sein Name war Melchisedek, was so viel bedeutet wie König der Gerechtigkeit. Und Melchisedek brachte Brot und Wein, um Abraham zu stärken. Ja, wenn ich das jetzt so lese, dann assoziiert es mich unweigerlich jetzt mit unserem Retter und Erlöser, mit unserem Herrn Jesus Christus, als er das Abendmahl einsetzte. Doch wir dürfen und wollen nicht etwas hineininterpretieren, was die Schrift einfach nicht zulässt. Es sind nur einfach Gedanken, wenn man das jetzt so liest, Brot und Wein, dann denkt man halt ans Abendmahl. Aber das ist hier jetzt auch nicht zulässig. Als nächstes kommen wir zu den Ämtern von Melchisedek. Was war er? Er war König und ein Priester Gottes, des Allerhöchsten. Es handelt sich dabei um die erste Stelle in der Bibel, die dies erwähnt. Ein Priester in der Schrift. Also hier wird zum ersten Mal ein Priester genannt. Dieser Vers zeigt aber auch eindrücklich, dass es neben dem Haus Abraham noch andere Gläubige existieren mussten. Dieser Melchisedek diente als Priester nicht heidnischen Göttern, sondern er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und was sagt uns die Schrift über Melchisedek? Im Alten Testament finden wir nur noch einen Hinweis über ihn, als Typus für den Messias im Psalm 110,4. Lesen wir den Psalm 110, den Vers 4. Psalm 110, Vers 4. Der Herr hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Also hier ist der Psalmist, vergleicht den Messias mit Melchisedek, Priester in Ewigkeit. Im Neuen Testament wird Melchisedek nur noch 6-mal, und zwar hauptsächlich im Hebräerbrief, in den Kapiteln 5, 6 und 7 erwähnt. Ich möchte jetzt auszugsweise nur den meines Erachtens markantesten und aussagekräftigsten Vers erwähnen, nämlich Hebräer 7, den Vers 11. Lesen wir Hebräer 7, den Vers 11. Hebräer 7, Vers 11. Wenn nun durch das levitische Priestertum die Vollkommenheit gekommen wäre, denn unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen, wozu wäre es noch nötig, dass ein anderer Priester nach der Weise Melchisedeks auftritt und nicht nach der Weise Aarons benannt wird. Also, was wir aus dem mosaischen Gesetz wissen, und dieser Hebräervers uns bestätigt, ist, dass es nicht erlaubt war, beide Ämter zu bekleiden, Königtum und Priestertum. Während also das levitische oder aaronitische Priestertum durch die Abstammung erhalten wurde, hielt es Melchisedek durch die Ernennung durch Gott. Er war also ein Typus auf den Messias. Und das entnehmen wir auch jetzt da im Hebräerbrief, wie gerade gesagt. Und dazu lesen wir den Vers 3. Hebräer Kapitel 7, der Vers 3. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Und als einer, der dem Sohn Gottes verglichen ist, bleibt der Priester für immer. Und so ist also Melchisedek ein Hinweis auf Christus als Priester und König. Als König der Gerechtigkeit und König des Friedens. Und sollen wir weitermachen im Vers 19. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und Melchisedek segnete Abraham. Und was sagt und bezeugt uns das aber alles? Melchisedek erkannte in Abraham einen Glaubensbruder. Weiter erkannte er den Gott Abrahams und auch, dass Abraham ein Knecht Gottes war. Wie oder wodurch er es erkannte, entzieht sich unserer Erkenntnis. Doch Melchisedek segnet Abraham im Namen Gottes, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und damit bezeugt Melchisedek die Besitzrechte Gottes für die Himmel und die Erde als seine Schöpfung. Die Tatsache, dass Melchisedek Abraham segnete, zeigt die erhobene Stellung Melchisedeks als Priester Gottes des Höchsten. Denn der Rang Niedrigere wird von dem Rang Höheren gesegnet und nicht umgekehrt. Diese Bestätigung, die lesen wir auch in Hebräer wieder. Und zwar im Vers 7. Hebräer Kapitel 7 im Vers 7. Nun ist es aber unwidersprechlich so, dass der Geringere von dem Höhergestellten gesegnet wird. Also, so wie jetzt da hier gelesen. Und so kommen wir zum Vers 20. Und gelobt sei Gott der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. In diesem Vers geht das Lob Melchisedeks an Gott, den Allerhöchsten, für seine Gnade an Abraham. Dass Gott der Herr seine Feinde in seine Hände gegeben hat und Abraham den Sieg gewährt hat. Aber auch Melchisedek erkannte in diesem ganzen Geschehen, dass es ein Werk Gottes des Allerhöchsten war und dass Abraham ein williger Knecht dieses wahren Gottes war. Und was war die Reaktion für diese Segen von Melchisedek? Abraham gab den Zehnten von allem. Und in diesem Verhalten wollen wir Folgendes beachten. Was? Abraham gab freiwillig, ohne Aufforderung, den Zehnten an Melchisedek. Er wurde nicht von Melchisedek aufgefordert. Er gab es freiwillig. Abraham tat dies einmalig, ohne Wiederholung. Das mosaische Gesetz gab es nämlich noch nicht. Und über eine solche Gabe hören wir auch von Abraham nichts mehr in der Schrift. Es war eine einmalige Gabe. Weiter. Abraham kam vom Kriegszug gegen die vier Könige zurück. Abraham gab also den Zehnten der Kriegsbeute an Melchisedek ab, nicht von seinem Privatvermögen. Denken wir nur einmal an die großen Geschenke des Pharaos, von denen Abraham nichts absondert oder abgab. Also es war der Zehnte der Kriegsbeute. Und so wollen wir wieder festhalten und erkennen, dass Abraham seiner Stellung vor Gott gerecht wurde. Abraham war ein Segen für andere. So wie es Gott der Herr verheißen hat in 1. Mose 12, 2. Was hat der Gott gesagt? Lesen wir nochmal 1. Mose 12, den Vers 2. Kapitel 12, Vers 2. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Du sollst ein Segen sein. Er hat es hier bezeugt. Er gab den Zehnten. Vers 21 und hier später, im Vers 24 werden wir noch weiterhören, dass es noch mehr Auswirkungen hat. Vers 21. Und der König von Sodom sprach zu Abraham, gib mir die Seelen und die Habe behalte für dich. Ab diesem Vers kehrt der Schreiber jetzt wieder zurück zum ersten König, zum König von Sodom. Dieser fordert von Abraham die Seelen, aber nicht die Habe seines Feldzugs, an dem er kein Interesse zeigte. Und auch hier haben wir wieder einiges zu hinterfragen. Wer sind die Seelen, die der König einforderte? Wer könnte das sein? Der Nord ist klar. Es sind die Gefangenen von Sodom, die Abraham von den vier Königen zurückeroberte. Die nächste Frage. War diese Forderung gerechtfertigt? Ja, natürlich, keineswegs. Denn Abraham war der rechtmäßige Besitzer von allem, was er von den Königen erobert hatte. Er war nicht verpflichtet, selbst die Gefangenen aus der Stadt Sodom zurückzugeben. Es waren seine Sklaven geworden. Abraham brauchte auch keine Genehmigung vom König, um die Habe zu behalten. Somit war es auch kein berauschendes Angebot des Königs von Sodom an Abraham. Seine Forderung folgte seinem Egoismus. Ohne ein Volk ist ein König wertlos. Über wen sollte er herrschen und von wem sollte er Steuern eintreiben, um zu leben, wenn er kein Volk hat? Deswegen war es sein größtes Anliegen, die Menschen zu bekommen. Doch was antwortet jetzt da Abraham? Vers 22 und 23. Abraham aber sprach zum König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zum Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schurim nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Wie trefflich antwortet jetzt Abraham dem König von Sodom, indem er die Hand erhob gegen den Himmel, um die feierliche Ernsthaftigkeit seines Gelöbnisses zu unterstreichen. Abraham wiederholt die Verehrung Gottes mit den Worten Melchisedeks. Abraham gelobt dem König, dass er nichts von allem, was ihm gehört, auch nicht das Geringste, einbehalten würde. Abraham will sich nicht vorwerfen lassen, sich durch diesen König zu bereichern, obwohl Abraham rechtlich alles bereits gehört hatte und der König vollkommen ohne Anspruch ist. Und auch in dieser Situation sehen wir wieder Abrahams Verhalten, seine Großzügigkeit, auf die eroberten Besitztümer zugunsten des Königs zu verzichten, wie er auch im Vers 21 bereits auf die Seelen von Sodom verzichtet hat. So verzichtet er auch jetzt auf die Kriegsbeute. Und nun kommen wir zum Vers 24. Nichts für mich, nur was die Knechte gegessen haben und ein Teil der Männer, Ana, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind. Sie sollen ihren Anteil nehmen. Hier in diesem Vers macht Abraham nun zwei Ausnahmen. Diese Ausnahmen sind aber in Abraham in keinster Weise dienlich, aber für die anderen sehr nützlich. Die erste Ausnahme bezieht sich auf die Nahrung, die alle Männer während des Feldzuges zu sich nahmen, um sich zu stärken. Diese Nahrung wurde niemandem zurückerstattet. Die zweite Ausnahme bestand auf dem Anteil der Kriegsbeute für seine Mitstreiter, seine drei Bundesbrüder, Ana, Eschkol und Mamre. Sie sollen sich nach Abrahams Aussage an die Kriegsbeute bedienen. Und so wurde Abraham ein Segen für sie, so wie wir es eben gehört haben, mit den Seelen. Bevor wir aber wieder das Kapitel jetzt abschließen, wollen wir wieder jetzt Revue passieren lassen. Ich möchte nochmal das ganze Kapitel zusammenfassen. Ja, wir dürfen in diesem Kapitel ganz allgemein drei Beobachtungen machen. Es ist die einzige Stelle in der Schrift, wo Abraham ein Krieger, als Krieger erscheint. Es ist das einzige Kapitel, in dem Gott nicht mit Abraham spricht. Wir sehen in diesem Kapitel eindrucksvoll die Auswirkungen des abrahamitischen Bundes, und zwar in den folgenden Facetten. Segen für Segen. Melchisedek wurde gesegnet, indem er den Zehnten von Abraham bekam, und die drei Bundesbrüder Abrahams wurden durch die Kriegsbeute gesegnet. Fluch für Fluch. Die vier Könige haben durch militärische Eroberung geflucht, und sie wurden durch eine militärische Eroberung verflucht. Weiter hören wir von einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den vier angreifenden Königen und den fünf verteidigenden Königen an der Südspitze des Toten Meeres. Und dabei geriet Lot und seine ganze Habe, der geistliche Bruder und Neffe Abrahams, in die Hände der angreifenden Könige, denn er war ein Bewohner von Sodom. Abraham wird durch einen Entflohenen von dieser Tatsache berichtet. Ohne zu zögern, rüstet er eine kleine Familienarmee und verfolgt die Aggressoren. Er hat keine Risikoanalyse zuerst gemacht, ob er gegen solche kampferprobten und gut ausgerüsteten und zahlreich weit überlegene Armee der König überhaupt eine Chance haben kann. In diesem Verhalten erkennen wir wieder mehrere gute Eigenschaften Abrahams. Erstens, sein Vertrauen auf die Hilfe und Unterstützung Gottes. Solch ein Vertrauen sollen auch wir im Dienst für unseren Herrn haben, um die frohe Botschaft, das Evangelium zu verkündigen. Lesen wir eingeschränkt dazu Apostel 14,3. Schlagt mal auf, Apostelgeschichte 14, den Vers 3. Apostelgeschichte 14, der Vers 3. Doch blieben sie längere Zeit dort und lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Das ist der Dienst für den Herrn. Wir dürfen im Vertrauen, deine frohe Botschaft sollen wir weitergeben und darauf vertrauen, dass er zu seiner Zeit nach seinem Wohlgefallen auch wachsen und gedeihen lässt, was wir säen und gießen und pflanzen dürfen. Als nächstes sehen wir seine Hilfsbereitschaft, nicht nur gegenüber Lot, sondern ungeachtete Personen. Und auch wir sollen unsere Geschwister und Mitmenschen eine uneigennützige Hilfe in ihrer Not anbieten. Auch wenn andere ihre Pflicht uns gegenüber vernachlässigen, dürfen wir unsere Pflicht ihnen gegenüber nicht versäumen. Das ist uneigennützige Hilfsbereitschaft. Und Jesus bestärkt uns darin. Und dazu lesen wir Lukas, Kapitel 6, den Vers 35. Lukas 6, Vers 35. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Ja, ihr liebt eure Feinde, tut ihnen Gutes, leid ohne etwas dafür zu erhoffen. An anderer Stelle sagt er auch, was tut ihr Gutes, wenn ihr eure Lieben einladet und sorgt lieber für die Armen und die Witwen und die Waisen und die Kranken. Da tut ihr was Gutes. Und nicht nur die euch nicht mehr zurückgeben können, sondern gebt denen, die es euch nicht mehr zurückgeben können. Und besonders eure Feinde. Dann heißt es ein weiterer Punkt, ein Segen für andere zu sein. Abraham hat alle Gefangenen befreit, obwohl sie ihm unbekannt waren. So müssen auch wir allen Menschen Gutes tun, so wie wir Gelegenheit dazu haben. Dazu ermuntert uns auch Paulus unter dem anderen Galaterbrief. Galater 6, der Vers 10. Galater 6, der Vers 10. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Ja, wir sollen Gutes tun. Auch Paulus ermuntert uns dazu. Wir sollen Gutes tun, wo wir Gelegenheiten dazu haben. Ganz besonders natürlich an unseren Geschwistern. Ein weiterer Punkt ist in diesem Kapitel seine Großzügigkeit, und zwar in materieller Hinsicht. Er verzichtete sowohl auf die eroberten Seelen als auch auf die materiellen Güter. Und auch wir sollen uns nicht als geizig oder geldgierig erweisen. Warum? Das lesen wir wieder in Römer 11, 36. Römer 11, Vers 36. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Auch hier werden wir aufgefordert von Paulus. Gebt Geld, gebt freizügig. Seid nicht geizig. Und mit dem Hintergedanken, wir haben unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir haben den größten Schatz, den es auf der Erde überhaupt geben kann. Wir haben Jesus Christus in uns. Was ist da schon Geld? und Wert und Macht und Reichtum. Alles vergeht. So möchte ich noch einen vorletzten Punkt kommen. Als Friedensstifter in diesem Kapitel. Wie bereits bei der Trennung von Lot, so verzichtet Abraham auch hier wieder auf seine Rechte zugunsten anderer, wie hier beim König von Sodom. Er hat darauf verzichtet, auf seine Rechte, obwohl er das Recht hatte, die Gefangenen und die Kriegsbeute, das wären seiner Hand gewesen. Aber er hat verzichtet auf alles. Und wir sollen uns ein Beispiel daran nehmen und selbst ein Friedensstifter sein. Nicht in allen Angelegenheiten auf unser Recht pochen. Das fordert auch unser Herr Jesus von uns in der Bergpredigt. Nämlich in Matthäus Kapitel 5, der Vers 9. Matthäus 5, der Vers 9. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Ja, das soll unser Vorbild sein, unser Merkspruch, auch für uns. Ich soll nicht immer gleich sagen, ja, ich habe doch Recht, jetzt wütend zu sein. Ich habe doch Recht, um das einzufordern. So wie es an anderer Stelle heißt, wenn jemand auf die rechte Backe schlägt, biet ihm auch die linke. Oder wenn jemand ein Hemd will, dann biet ihm auch den Mantel. Auch das sind alles Dinge, um zu sagen, wir wollen Frieden haben, wir wollen großzügig sein. Und als letzten Punkt habe ich mir noch aufgeschrieben, Abrahams Dankbarkeit. Dankbarkeit gegenüber seinem Herrn und Gott. Abraham war sich sicher bewusst, dass alles durch die Gnade und Allmacht Gottes geschehen ist. Auch der Segen Melchisedeks. Und mit Sicherheit hat er gemerkt, dass er gegen solches, so einen Kriegsheer von den vier Königen mit seinen 318 Mann eigentlich machtlos gewesen wäre. Und so, nicht nur aus diesem Punkt, sondern auch allen anderen Punkten, erkennen wir seine Dankbarkeit. Dass er immer wieder gleich Altäre gebaut hat, dass er trotz diesem Umfeld, in dem er leben musste, in den Heiden, dass er Gott die Ehre gab und opferte. Und so sollen oder müssen auch wir uns bewusst sein, dass alles Gute, was wir vollbringen dürfen oder können, nur durch seine Gnade und Führung geschieht. Nur durch seine Gnade und Führung. Und da lesen wir jetzt zum Abschluss noch zwei Bibelstellen dazu. Als erstes Epheser, Kapitel 5, den Vers 20. Epheser 5, der Vers 20. Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ja, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in aller Ewigkeit. Und zum Schluss noch den Kolosser 3, 17. Kolosser Kapitel 3, der Vers 17. Dieser Vers soll unser Maßstab sein. Und mit diesem Vers will ich auch heute dann den Bibelabend schließen. Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. So möchte ich jetzt damit den Bibelabend schließen und euch recht herzlich Dank sagen. Amen.